Schusskreis, der Podcast der Hockey-Zeitung mit Chris Faust und Sören Wolke. Powered by Upchuck.
Der Podcast wird unterstützt von Auto Bebion. Die Bebion-Gruppe hat 9 Standorte rund um Stuttgart und vertreibt die Marken Peugeot, Citroën, Mazda, Kia, Fiat und Abarth. Das Familienunternehmen ist seit über 70 Jahren Mobilitätspartner in der Region Stuttgart. Aktuelle Angebote und offene Stellen, auch für Azubis, findet ihr auf www.auto-bebion.de.
Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Schusskreis, dem Podcast der Hockey-Zeitung, nach einem weiteren aufregenden Final Four. Chris, diesmal bei dir in deiner Heimatstadt in Frankfurt, das erste Mal seit gefühlt 78 Millionen Jahren. Wie war es erstmal ganz allgemein für dich?
Ja, zunächst mal hallo von mir. Großartige Veranstaltung. Ganz viele Clubs aus der Region waren da, bis Nürnberg runter. Gefühlt an beiden Tagen voll. Samstag hat sich ein bisschen verschoben durch die Damen- und durch die Herrenspiele. Aber gestern lange nicht mehr so viele Menschen beim Hockey gesehen mit leuchtenden Augen. Großartig.
Und 2 verdiente deutsche Meister, aber dazu kommen wir dann natürlich nachher in aller Ausführlichkeit. Wir wollen das Ganze heute chronologisch aufziehen. Wir wollen über die einzelnen Halbfinals sprechen, dann über ein ganz besonderes Ereignis für unsere frisch gebackenen Weltmeister, zumindest für 3 von ihnen am Samstagabend. Da war Chris auch mit dabei und dann Sonntag, der große Finaltag in Frankfurt. Und Chris, du warst auch fleißig auf Stimmenfang für die DHZ, hast uns da auch ein paar spannende Interviews mitgebracht, wo wir natürlich heute auch reinhören werden. Und wir starten natürlich mit dem ersten Halbfinale der Damen, dem ersten Spiel beim Final Four. Und das war direkt mein Kracher, Chris. Es war die Neuauflage des Finals vom letzten Jahr. Düsseldorf gegen Mannheim. Düsseldorf als amtierender deutscher Meister, so ein bisschen in der Favoritenrolle, obwohl man nur West 2 war. Was hast du vor dem Spiel erwartet? Einfach, wie sich das Ganze entwickeln wird, das ganze Spiel? Ich meine, letztes Jahr gab es im Finale ein 5-1 für den DHC.
Dass der DHC eine unglaubliche Routine mittlerweile hat, ist ja bekannt. Es war natürlich spannend zu sehen, ob die Mannheimerinnen, die natürlich in ihrer Gruppe selten gefordert waren, ihre PS auf die Straße bringen. Aber es ist so ausgegangen wie letztes Jahr am Ende des Tages.
Zumindest was die Tordifferenz anging. Nach einem 5-1 letztes Jahr gab es dieses Jahr ein 4-0. Und da hat sich schon so ein bisschen abgezeichnet. Alles klar, der Düsseldorfer AC will es nochmal wissen. Doppeltorschützin Celine Orus dann auch nach Strafecken. Generell Celine Orus, für mich sehr prägend auch in dem ganzen Spiel in Erscheinung getreten.
Absolut. Das ist genau das, was in meinen Augen der Mannheimer Mannschaft fehlt. Sonja Zimmermann ist raus. Als Mannheim damals Meister wurde, gab es noch Nike Lorenz. Das ist sicherlich auch ein Grund. Alles sehr gute Hockeyspielerinnen, aber dann auch nicht zwingend genug, mal, wenn es nicht so läuft, das Heft in die Hand zu nehmen und da mal ganz klar für ein Signal zu sorgen, was die Düsseldorfer natürlich haben.
Und wir haben nach dem, ja, am Ende klaren 0-4 aus Mannheimer Sicht, beziehungsweise du hast dann eine Stimme eingefangen von einer sehr reflektierten Mannheimer Torhüterin, Lisa Schneider.
Lisa, wir hätten uns gerne über schönere Dinge unterhalten, aber jetzt ist es, wie es ist.
Ja, seit längerem mal wieder ein Halbfinale, was wir verlieren, auch irgendwie ein neues Gefühl. Fühlt sich genauso beschissen an, wie ein Finale zu verlieren, aber unter den Umständen, wie wir es heute verlieren, können niemand anderen Vorwurf machen als uns selber. Wir haben einfach schlecht gespielt, muss man leider sagen. Wir hatten in unseren Reihen keine gute Passqualität, haben es nicht geschafft, was zu kreieren und wir wussten, dass sie so tief stehen. Die tun ja nichts fürs Spiel, aber wir haben heute zu wenig für unser Spiel getan.
Eine Stunde kein Tor, ganz wenige Torschüsse, langt, glaube ich, eine Hand. Passt aber zu dem, was du eben gesagt hast, ja. Also einfach Kackspiel.
Mega Kackspiel. So, du gehst da raus, ich war total leer, weil wir waren so ungefährlich. Wir haben ja nicht einen zwingenden Torschuss kreieren können. Okay, wir hatten eine Ecke, die wird abgelaufen. Man weiß, dass Kowalski eine gute Torhüterin ist. Es reicht dann halt einfach nicht gegen so eine tiefstehende Mannschaft, wenn wir uns nicht schaffen, die Bälle schnell hin und her zu spielen, um dann halt mal Lücken zu kreieren.
Ich möchte dich nicht länger quälen. Es geht immer weiter.
Ja, wir hatten jetzt gerade schon in der Abschlussbesprechung das kurz reflektiert, hinterfragt, woran hat es gelegen. Nehmen das mit und richten dann jetzt den Fokus schon voll aufs Feld und wollen dann natürlich dann zu Hause wieder mit dabei sein. Und dann geht der Fokus halt jetzt leider dahin schon so schnell.
Anfang Juni, Final Four in Mannheim. Danke, Lisa.
Ja, Lisa Schneider bei dir am Mikrofon. Sehr reflektiert. Ich habe nochmal nachgeguckt, Chris. Das Spiel fand 370 Tage nach dem Endspiel statt. Man hatte 370 Tage Zeit, es besser zu machen. Also bei dem 1-5 hat es dann am Ende nicht geschafft. Und auch nochmal einen Blick weiter rein in die Statistik. Als der Mannheimer AC seinen bis dato einzigen deutschen Meistertitel in der Halle gefeiert hat, das war 2016, da hieß der Gegner im Finale Düsseldorf. Und da hat man mit 6-4 nach Shootout gewonnen. Nichtsdestotrotz ist Düsseldorf so ein bisschen das Kryptonit vom Mannheimer AC aktuell.
Weiß ich nicht. Ich habe nach dem Finale gesagt, kommt langsam vor wie Bayern München, wovor ich dann fast einen reinbekommen habe von Frau Kubalski. Aber die machen das sehr souverän und sicherlich viel sympathischer als Bayern München.
Sagt der geborene Eintracht Frankfurt-Fan Christopher Faust. Das werden viele sicherlich nicht so sehen von unseren Hörerinnen und Hörern, aber sei es drum an der Stelle. Der Düsseldorfer AC also dann am Sonntag im Finale. Und natürlich war die Frage ja, auf wen wird denn die Truppe von Nico Susenburger treffen? Das hat sich dann im zweiten Halbfinale geklärt zwischen dem Münchner SC und dem Club an der Alster. Und der MSC so ein bisschen, Chris, vor dem ganzen Wochenende so als der totale Underdog. Und das war irgendwie auch so in der ganzen Berichterstattung. Ja, die fahren dahin und gut, als wird er schon machen und so, dass das am Ende dann ins Shootout ging. Ich glaube, das hat dann die meisten doch überrascht, weil München für mich, Chris, eine unfassbar couragierte und beherzte, tolle Leistung auf die Platte gebracht hat.
Die haben das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also es war ja auch nicht zu erwarten, weil von der Papierform her, wie du schon richtig sagst, war es ja eher ein klares Spiel. Aber was Jakob Zürus mit seinen Mädels da veranstaltet hat, es war eigentlich das viel, viel schönere Damenspiel. Es war offensiv. Die Münchner hatten sehr viel Selbstvertrauen. Alster hatte mehr Schaff, als sie dachten. Und so entwickelte sich wirklich ein tolles Hockeyspiel, was die Zuschauer gefesselt hat.
Ja, 4-4 stand es da nach 60 Minuten. Hanna Valentin hat in der 50. Minute dann per Strafecke ausgeglichen. Generell Hanna Valentin mit 3 Toren ja maßgeblich beteiligt dann am späteren Finaleinzug vom Club an der Alster. Also ganz starke Leistung von ihr.
Der MSC hatte in den Schlussminuten noch 200-prozentige Chancen. Unglaublich, was ein Drama. Und dann, wie du es eben schon gesagt hast, Shootout.
Genau, Shootout. Und da ging's los. Joanna Böhringer und Emily Wolbers haben erstmal verschossen für beide Teams, erstmal sozusagen zum Warmwerden. Aber sehr lustige Situation da. Beim allerersten Shootout, wo die Zeit anfängt runterzulaufen, da hat es dann die gute Joanna Böhringer noch gar nicht mitbekommen, dass die Zeit schon lief.
Ja, das war ein bisschen verwirrend, weil es ging los aus dem Nichts und sie hatte 1,5, 2,5 Sekunden Reaktionszeit, ist dann erst los, hat dann zu aller Überraschung verballert. Aber ich muss sagen, auch Hut ab an die Turnierleitung, an die Schiedsrichter, fair geht vor. Sie haben es dann wiederholt.
Ja, hat da nichts gebracht, war trotzdem nicht drin. Also auch der zweite
same, same.
Versuch.
Ja, eine Doublette.
Es hat da nichts geändert. Kara Sambert traf dann für München, genauso wie Katharina Kirschbaum für Alster. Es ging dann so ein bisschen weiter. Philine Bolle wieder für München getroffen, Hanna Valentin für Alster. Und dann, ganz spannende Regel, wird ja die Reihenfolge geändert nach 3 Schützen. Das heißt, Alster durfte vorlegen und schickt, na klar, fand ich ganz clever, Hanna Valentin einfach direkt wieder hin. Und Hanna Valentin hat dann eiskalt verwandelt und Kara Sambert anschließend verschossen. Das war's dann am Ende. Wobei ich glaube, der von Hanna Weinchen war sogar 7 Meter. Ich meine, sie hat gar nicht angefangen, ne? Bei dem Penalty.
Richtig.
Ja, gab dann 7 Meter, den hat sie verwandelt. Kara Sambert dann am Ende so ein bisschen, ja, die unglückliche Figur auf Seiten des MSC. Trotzdem, MSC, für dich eine Mannschaft, von der wir auch in den nächsten Jahren noch eine Menge hören werden?
Es kommt wie immer drauf an, wer den MSC verlässt und wer den MSC bekommt. Als südliche, schöne Stadt mit einer tollen Uni ist das ja immer so eine Geschichte, ja. Nochmal, sehr junge Mannschaft, ja. Wir hatten auch die Brisanz, dass die Gablatt-Schwestern aus Rosenheim gegeneinander gespielt haben. Die hatten hinterher auch ein schönes Interview auf dem Platz und war sehr süß, ja. Und Münchner Fans wie immer unfassbar.
Mussten dann aber, ja, am Ende entweder abreisen oder dann sich das weitere Final Four ohne Münchner Beteiligung anschauen. Aber ich muss sagen, das zweite Damenhalbfinale für mich eins der 2 besten Spiele des Wochenendes. Da kommen wir danach nochmal drauf zu sprechen. Ich sag mal so, das erste Herrenhalbfinale hat es da für mich nicht reingeschafft. Also was die besten Spiele des Wochenendes anging. Und dabei klang das doch so verheißungsvoll. Harvestehude gegen Mannheim und so viele Geschichten drumherum. Der HTHC ohne Michael Körper, der gelb-rot gefehlt hat. Die hat er sich im Viertelfinale abgeholt. Er fehlte also dem HTHC. Am Ende muss man sagen, trotzdem für den HTHC ein 5-3-Sieg. Auch weil Tobi Hauke, Chris, das muss man so klar sagen, ein fantastisches Halbfinale gespielt hat.
Ja. Auch ein fantastisches Finale, ist in meinen Augen zu Recht bester Spieler der Endrunde geworden. Ja, war gut. Das Ergebnis finde ich jetzt ein bisschen knapper als das Spiel war. Wie du schon gesagt hast, es war sehr unspektakulär und keine Werbung für Hallenhockey. Sicherlich nicht, nein.
Ja, stand 2-2 zur Halbzeit. Der HTC führte früh, oder was heißt früh, nach 19 Minuten 2-0. Stand dann 2-2 zur Halbzeit. Dann Tobi Hauke 3-2-4-2. Und dann kam Mannheim irgendwie so ein bisschen aus dem Nix nochmal ran, Chris. Das Spiel war eigentlich durch. 57. macht Reichert dann das 4-3. Und dann am Ende kommt Tom Schneider für den HTC um die Ecke, macht in der 60. dann mit so einem Empty-Net-Goal nochmal den Deckel drauf. Aber es war irgendwie so ein Spiel, wo ich auch gemerkt habe, also für mich einfach vom Fernseher hat das Ganze so gewirkt. Mannheim war nie, obwohl es 2-2 zur Halbzeit stand, nie so richtig dran, um das Ding ins Finale zu ziehen.
Auf keinen Fall. Also wir haben leider Gottes auch, wie bei den MHC-Frauen, und da sind wir bei einem großen Thema, Hockey in Süddeutschland, du bist nicht gefordert in der Bundesliga, du hast keine Crunch-Time-Matches, es ist nicht eng, du gehst durch die Gruppe, nicht wie das heiße Messer durch die Butter, aber sowas in die Richtung, und dann kommst du ins Viertelfinale, okay, aber um deutscher Meister zu werden, ist das alles, wird es immer schwieriger. Man sieht es ja auch beim Jugendhockey, ist ja auch eine Duplette davon.
Und ohne das jetzt despektierlich zu meinen, dann triffst du jetzt aus Mannheimer Sicht dann auch noch auf Ost 2, dann sind es auch noch die Zehnhofer Wespen, der vermeintlich schwächste Viertelfinalgegner.
Ähnliches Problem.
Ja, genau, ähnliches Problem, auch in der Ostgruppe, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, im zweiten Halbfinale. Und dann triffst du natürlich auf den HTC, die auch ohne Michi Körper, ja, die klar bessere Mannschaft waren und damit es dann auch wieder mal ins Finale geschafft haben. Und da war dann die Frage natürlich, auf wen würde denn der HTHC treffen? Würdest du nur im Hamburger Derby kommen oder würde es zur Neuauflage des Halbfinals vom letzten Jahr kommen, nämlich gegen den Berliner HC, Chris? Und ich habe es bei den Münchner dann gesagt, eins der zwei besten Spiele des Wochenendes. Das zweite kam dann genau in diesem Spiel. BRC gegen Alster. 6-7 am Ende. Ich nehme es schon mal vorweg. Unfassbar bitter für den BRC, weil man nämlich 80 Sekunden vor Schluss noch 6-5 führte. Wie hast du das Spiel erstmal selber in der Halle erlebt?
Das war Budenzauber. Das war Werbung für Hallenhockey, Werbung für Hockey. Zwei Mannschaften, die sich echt gebettelt haben. Und speziell die Schlussphase war nichts für schwache Nerven. Ja. Traumtore geschossen. Wirklich Passkombinationen durch ein Fenster. Das waren, keine Ahnung, 20 Zentimeter. Ein Strahl durch Annahmeschuss. Unglaublich, wie zu allerbesten Hallenhockey-Zeiten. Ich schwärme.
Es entwickelte sich auch so ein bisschen das Privatduell zwischen einem gewissen Herrn auf Seiten des Club an der Alsters mit der Nummer 16, Dieter Linnekogel, 3 Tore, und dem Mann mit der Nummer 77 auf Seiten des BRC, nicht ganz so ein bekannter Name bis dato, Liam Holdermann, 4 Tore am Ende für den BRC gemacht.
Der blonde Engel.
Ja, der blonde Engel von Frankfurt. Ein Tor schöner als das nächste dann auch. Am Ende nimmt dann Alster den Torhüter runter, Tommy Alexander, so nach dem Führungstor von Holdermann, das war das 6-5. Dann kassiert der BHC in dieser künstlichen Unterzahl das 6-6. Und jetzt, Chris, du als alter Hallenhockeytrainer, Gott, die Frage der Fragen, muss der BHC da Mika Schleu vom Platz nehmen, um diese künstliche Überzahl von Alster zu spiegeln?
Um mit den Worten von Lothar Matthäus zu sprechen, hätte, ich weiß gar nicht mehr, Fahrradkette. Sowas in der Richtung. Darren hat's draufgelassen. Hinterher bist du immer schlauer. Oder mal den guten alten Fünferwürfel spielen, sich handballmäßig und im Kreis zu legen. Wenn du 80 Sekunden mit einem führst, musst du halt nochmal arbeiten. Haben sie nicht. Die Alster-Idee, die taktische Idee ist belohnt worden. Ende.
Und so kam es dann, wie es kommen musste, ja fast so ein bisschen. Nick Kerner legt den Ball wunderbar rein, Tom Streunk steht frei in der Mitte und nagelt den Ball dann mit der Rückhand unter das Dach. Nick Kerner übrigens für mich auch ein sehr gutes Spiel gemacht, auch viel an vielen gefährlichen Aktionen beteiligt gewesen, auch selber Torschütze gewesen. Am Ende dann für den BRC ins Tal der Tränen sozusagen, zweimal Vizemeister geworden, diesmal Schluss im Halbfinale. Es fehlt so der letzte Step bei den BRC-Herren und der Rhein van Eyck ist der nicht gelungen und der Darren Cheeseman jetzt auch nicht. Aber die Mannschaft bleibt, denke ich mal, heiß und ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt noch so lange dauert. Seit 1975 warten die BRC-Herren auf den deutschen Meistertitel in der Halle. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt nochmal 50 Jahre dauern wird, bis es dann endlich der Fall ist, bis es endlich eintritt.
Wollen wir hoffen. Also da sind sehr gute Jungs drin. Paul Dösch hat die wieder schön geleadet. Das Spiel hat keinen Verlierer verdient. Punkt.
Dann Hamburger Derby, aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Denn erstmal, klar, war noch Samstagabend an der Reihe und da gibt es ja so eine, ja, ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber da gibt es eine ganz nette Sendung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und die trägt den wunderbaren Namen Das aktuelle Sportstudio mit Dunja Hayali am Samstagabend. Ich sag mal so viel, auf den Zuschauerplätzen hat mein lieber Mitpodcaster Chris Faust Platz genommen und was du da getan hast, warum du da warst, das kannst du jetzt verraten.
Also zunächst muss man noch sagen, wir hatten eine Ehrung in der Halle vor dem ersten Herrenhalbfinale. Da waren die Mannheimer und Jean Danneberg mit dem Pokal. War eine wirklich schöne Sache. Und egal, wo die Jungs in der Halle aufgetaucht sind, war natürlich Autogrammjäger-Wahnsinn. Abends aktuelles Sportstudio. Ja, Jean Danneberg ist ja der Sohn meines lieben, guten, seit vielen Jahren Freund DJ Danneberg. Dirk Jonas heißt das übrigens, das ist kein Künstlername. Und da ich mich um diese Danneberg-Jungs seit Jahren ein bisschen so beratend kümmere, weil im Hause Danneberg wurde elterlich nicht Hockey gespielt, haben sie mich mitgenommen zum aktuellen Sportstudio.
Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich meine generell aktuelles Sportstudio, ich glaube die wenigsten von uns waren da bis dato. Wie war das? Also wart ihr dann irgendwie Backstage oder seid ihr da einfach auf euren Platz gebracht worden? Wie war das Ganze?
Ja, also lustigerweise war ich jetzt nicht überrascht, wie es da aussieht. Also von der Größe her, vom Studio. Und ja, musste ich da anstellen und wir hatten Karten bekommen und sind dann zum Platz geführt worden. Wir waren dann auch sehr überrascht, dass wir da erste Reihe gesessen haben und waren da mitten im Geschehen. Ganz gute Geschichte. Es wird eine halbe Stunde vorher live aufgezeichnet und wird dann versetzt gesendet. Aber es ist im Prinzip alles live, was ja wirklich toll war, dass kein Fußballstudio-Gast war, sondern nur die Hockey-Jungs. War eine gute Sendung. Und Dunja hat das toll gemacht. Wir hatten hinterher die Chance, da noch was zu essen und zu trinken bekommen und haben mit ihr gequatscht. Und die sehr hockeyaffin hat auch schon wieder eine Einladung ausgesprochen wegen Mönchengladbach, wenn sie wieder wenn sie den Titel holen, dass sie wieder eingeladen werden. Und sehr hockeyaffin und war einfach eine tolle Werbung. Die drei Jungs haben das klasse gemacht. Wobei ich immer mit Vater Danneberg den Kopf geschüttelt habe, dass der Junge da hockt und als ob es nichts wäre, mit 20 Jahren so interviewt zu werden, war eine tolle Erfahrung.
Torwandschießen, Chris. Wolltest du dich vordrängeln?
Auf gar keinen Fall. Ich hatte noch zu Jean gesagt, zieh Sneaker an. Aber auch in Lackschuhen war es jetzt nicht so schlimm mehr. Ja.
Also, das war natürlich dann was, aber man muss sagen, dadurch, dass Chris Faust dann in Mainz beim aktuellen Sportstudio war, hat er an anderer Stelle gefehlt, nämlich bei der Players Party. Da war es dann natürlich dann...
Wie ein, Achtung, toller Erfolg gewesen sein muss, bis morgens um 5 oder 6. Ja, es haben die Veranstaltung war unheimlich gut gemacht vom SC 80. Den Lead hat er Lorenzo Bizzi gehabt, ein alter Hockeyfreund, auch wenn er aus Offenbach ist, ein guter Junge. Und er hat auch eine große Agentur in Frankfurt und hat früher Mörderpartys gemacht. Und er hat die ganze Veranstaltung organisiert mit seinem Staff. Und auch natürlich die Players Party war in einem angesagten Frankfurter Club. Und wer Frankfurt kennt, Party können sie. Und ja, war eine gute Sache.
Wen wir übrigens noch vergessen haben zu erwähnen, das war natürlich nicht nur Jean Danneberg dann auch mit dabei im Sportstudio, sondern auch Mats Grambusch und Niklas Wenn. Die wollen wir natürlich nicht verschweigen an der Stelle, aber ich muss auch sagen, sehr sympathischer Auftritt unserer drei Weltmeister gewesen. Am Sonntag dann Finale deutscher Meisterschaften. Es ist einer der Tage im deutschen Hockey, der irgendwie immer so eine ganz besondere Stimmung hervorruft dann. Und ich muss sagen, ich saß in Berlin dann auch hier vorm Fernseher und habe geguckt und war so, jetzt gibt's das beste Hockey der Saison. Chris, und ich bin ganz ehrlich, leider nein. Also der Sonntag, der Finaltag war spielerisch leider nicht, ja, auf dem Niveau zumindest von dem München-Spiel bei den Damen im Halbfinale und von dem BRC-Alster-Spiel bei den Herren auch im Halbfinale vom Vortag.
War leider nix, ja.
Muss man so
keine
klar.
Keine Karten,
ja, genau.
Keine Tumulte, keine Führung, die hin und her ging. Es war sehr taktisch. Gut, oft sind Endspiele von Taktik geprägt, weil es um zu viel geht, aber haben wir uns alle ein bisschen mehr erwartet, ja.
Ja, das 1-0 durch Sarah Strauß fiel relativ spät, 18. Minute nach einer Strafecke. Dann gab es den direkten Konter durch Hannah Gabisch in der 21. Und da entstand so ein bisschen bei uns allen die Hoffnung, hey, jetzt wird das doch nochmal ein richtig offensiv, aktives und schön anzuschauendes Hockeyspiel. Aber als Celine Orus und Annika Springt dann 36. 37. nach zwei Strafecken das 2-1 und 3-1 gemacht haben, Chris, dann hat sich Alster für mich, also nur aus meiner Sicht, hinten reingestellt, liegt 1-3 hinten und lässt irgendwie die Zeit runterlaufen. Kassiert dann kurz vor Ende noch das 1-4 durch Elisa Greve. Habe ich nicht ganz verstanden. Ich liege 1-3 hinten nach 36 Minuten und bleib weiter hinten, ja, in meinem Fünferblock irgendwie mit den offensivsten Spielern 3 Meter vom eigenen Kreis stehen.
Wir haben nichts riskiert, haben nichts noch größer umgestellt. Ja, das Spiel ist ein bisschen dahingeplätschert. Die Düsseldorfer haben es verwaltet. Auf einmal war es rum.
Ja, und auf einmal war es rum und eine durfte sich ja Titelverteidigerin nennen, Natalie Kubalski, und bei der hören wir jetzt rein.
Natalie Kubalski, deutsche Meisterin wieder, herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Wir haben gestern schon mit Seelin gesprochen, auch so als Aufhänger, gesagt, es war gut, dass ihr gegen Köln verloren hattet, ja, um einfach nochmal geerdet zu werden.
Definitiv. Würde ich auf jeden Fall zustimmen, also
Die Endrunde kam für uns zu einem perfekten Zeitpunkt. Wir haben vor 3-4 Wochen noch nicht das Hockey spielen können, was wir heute hier auf die Platte gebracht haben. Ich bin sehr stolz auf die Mädels, dass wir uns unsere Leistung so steigern konnten über die Zeit und auch wieder in unseren Flow gefunden haben. Und ich finde, wir haben defensiv sehr gutes Hockey hier gespielt, über beide Spiele hinweg, haben heute gegen einen tiefstehenden Alsterblock viele Lösungen gefunden, dementsprechend auch 4 Tore gemacht. Wir haben einmal hinten gepennt, nicht gut verteidigt, da sieht man dann direkt, dass die Qualität vom Alster auch sehr gut ist, die das Weg mit einem Tor abstrafen. Ich glaube aber insgesamt über die 2 Spiele ist es schon verdient, dass wir am Ende oben
stehen. Es sieht so leicht aus, was er dir macht, es ist schon teilweise etwas Bayern-München verdächtig, wie ihr das runterspielt. Wie macht ihr das? Habt ihr da den Fokus für die großen Spiele? Ihr seid ja sehr routiniert mittlerweile.
Also man muss sagen, dass die Mannschaft, so wie sie jetzt da steht, ja auch schon, wir haben auch schon viele Spiele verloren, viele wichtige Spiele zusammen verloren. Wir haben viel gelernt in der Zeit. Wir haben unfassbare Qualität in der Mannschaft. Wenn wir in der Hallensaison mit einem 12er-Kader trainieren und 6 gegen 6 spielen am Ende, da geht es heiß her. Also da sind beide Blöcke ebenbürtig und ich glaube, das pusht uns immer weiter und bringt uns dann dazu, an so einem Wochenende wirklich Bestleistung zu bringen. Ich denke, dass das der Erfolg ist. Dass jeder ist immer hungrig zu spielen, jeder will Spielzeit, jeder will sich battlen und ja, das sorgt dann dafür, dass wir uns weiterentwickeln.
Herzliche Gratulation. Jetzt gehen wir schön zur Siegerehrung.
Nathalie Kubalski. Tja, zum Glück darf Düsseldorf HC2 sozusagen nicht an deutschen Meisterschaften teilnehmen, wie sich das gerade angehört hat. Ansonsten müsste man uns ein bisschen Sorgen machen, ne?
Die haben schon gute Leute, keine Frage. Aber sie nochmal auf dieses Südthema zu kommen, was Nathalie eben auch sagte und was Selin auch am Samstag ganz klar in den Vordergrund gestellt hat. Wir haben ja zweimal gegen Köln verloren, ja. In dieser Westgruppe ist natürlich auch mehr Rabatz als im Süden, ja.
Tja, was wäre gewesen, wenn sich Pierre Mertens nicht das Kreuzband gerissen hätte? Was wäre gewesen, wenn dieser Altenburg auch nicht mit einer Handverletzung ausgefallen wäre? Das werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Alster ganz kurz, Chris, da haben wir, oder du hast noch eine Stimme da auch eingesammelt, die wir uns gleich anhören wollen. Ich sag mal so, seit 2018 wurde immer entweder Düsseldorf oder Alster deutscher Meister und die Ergebnisse 2020 hat sich Alster mit 4-3 durchgesetzt. 2019 hat Düsseldorf mit 7-6 nach Shootout gegen Alster gewonnen und 2018 hat Alster mit 4-3 nach Shootout gewonnen. Es waren irgendwie immer knappe Spiele. Ist Alster ohne diese Altenburg, jetzt eine provokante These, einfach eine Stufe schlechter?
Das würde ich nicht sagen. Anne Schröder hat auch nicht gespielt und noch 1-2 nicht. Alster war wohl sehr zufrieden, überhaupt ins Finale gekommen zu sein, auch nach dem Samstagspiel, was man so gehört hat. Insofern, die haben damit nicht gerechnet, die waren nicht unzufrieden.
Das werden wir dann gleich auch im Interview mit Hanna Gablatsch hören, was du geführt hast.
So, wir haben Hanna Gablatsch hier, bisschen traurig natürlich, das Endspiel verloren. Möchtest du was sagen zum Spiel? Ihr habt ziemlich viel probiert, aber die hohe Routine von Düsseldorf dann doch nicht durchbrechen können, gerade defensemäßig.
Ja, eigentlich muss ich sagen, bin ich sehr stolz auf die Mannschaft, also vor dem Spiel war ja nicht klar, dass Düsseldorf gewinnt, aber ich glaube, die hatten rein vom Papier her das deutlich bessere Team. Aber wir hatten einen guten Matchplan, wir haben uns hinten reingestellt, wir haben kein einziges Tor aus dem Spiel heraus zugelassen. Okay, das eine, da ist der Torwart schon raus, aber ansonsten kassieren wir nur 3 Eckentore, haben ansonsten wenig zugelassen. Ja, von daher, klar, natürlich ist man traurig, aber wir hätten nie gedacht, dass wir in dieser Saison so weit kommen. Und wenn man bedenkt, wer bei uns alles gefehlt hat, haben die, die da waren, das super gemacht. Und ja, ich bin schon stolz, auch wenn 4-1 wahrscheinlich so hoch ist, aber das haben wir auch gut gemacht, ja.
Gestern ein schönes Halbfinale gespielt. Wie war das emotional gegen deine Schwester und gegen MSC?
Ja, also gegen meine Schwester, das kenne ich aus dem Garten früher. Ja, das war natürlich der Teil als Schwester in mir, für den ist das natürlich hart. Ich kriege das ja auch mit. Es war jetzt die erste Deutsche überhaupt für sie. Der MSC hat eine tolle Saison gespielt. Das ist ein super sympathisches Team, die auch wirklich lange zusammenspielen, das super, super gemacht haben. Natürlich hätte ich ihr auch gegönnt, ihr erstes Finale zu spielen. Aber der Sportler in mir will natürlich auch selber spielen. Von daher war ich auch froh, dass das gestern dann noch so durchgewackelt wurde und wir hier gewonnen haben.
Okay. Ja. Noch was zu dir persönlich? Es gibt Gerüchte, dass du nicht mehr so lange spielen würdest. Möchtest du was dazu sagen?
Ja, das stimmt wahrscheinlich. Aber halt Vollzeit im Krankenhaus als Ärztin, das ist natürlich lange Schichten. Schichtdienst ist körperlich total anstrengend. Und zum einen ist der Hockey natürlich das Hockey natürlich ein toller Ausgleich. Der Großteil meiner Freunde spielt hier. Ich bin emotional mit dem Sport und dem Verein verbunden. Ich bin ja aufgewachsen im Hockey, aber man merkt einfach, wie es körperlich nicht mehr geht, wie es von der Zeit her nicht mehr geht. Und das ist natürlich, dann zerreißt einen natürlich, wenn man abends müde im Training steht oder gar nicht. Oder auf dem Wochenende dann
ja, immer müde in den Schichten ist, das passt einfach nicht mehr. Das sind einfach dann zu viel für ein Leben. Und ja, ich hatte eine super schöne Zeit im Hockey. Aber ja, jetzt kommen andere Sachen.
Denk an Martin Hehner, der hat es auch noch nebenher gemacht und es war super. Vielleicht ist es ja noch ein Weg.
Ja, wir werden sehen. Also ich glaube, ich bin noch nicht gleich weg. Ich spiele auch noch super gerne Hallenhockey, mal sehen. Aber ja, ich werde mal sehen, wie viel ich schaffe und wie viel die Mannschaft da auch noch mitgeht. Ich meine, man muss auch irgendwann mal Platz machen für die jungen Wilden, die das noch voll leben, ja.
Wir würden dich vermissen als Typ, aber irgendwann ist es mal gut.
Ja, irgendwann ist es gut, ja.
Lieben Dank.
Gerne, tschüss.
Und das ist natürlich in jedem Fall, Chris, also mit der Begründung, glaube ich, da kann man einfach nichts gegen sagen und ich glaube, das ist auch für jeden komplett nachvollziehbar.
Absolut.
Aber Torschützin war sie immerhin auch, ne? Muss man ja sagen, die einzige Einzeltorschützin im Finale zum zwischenzeitlichen 1-1. Also Düsseldorf mal wieder deutscher Meister, eine der ersten Titelverteidigungen, ich glaube seit, ich weiß gar nicht wann, also ich kann mich jetzt an keine gerade spontan erinnern, ist auf alle Fälle schon ein Weilchen her. Das Damenfinale also jetzt nicht so von der ganz großen spielerischen Klasse geprägt, muss man jetzt sagen. Am Ende gibt Düsseldorf der Erfolg aber recht. Bei den Herren hat man sich dann aber gedacht, Chris, hey, ganz ehrlich, also wenn das Damenfinale schon jetzt spielerisch nicht so das Top-Niveau vielleicht war, dann aber bei den Herren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, retrospektiv betrachtet hat mir das Damenfinale sogar fast noch taktisch ein Tick besser gefallen als das Spiel von HTRC gegen Alster. Das hat lange von der Spannung gelebt, es stand lange 1-1. Am Ende hat der HTRC erstmals seit 2015 wieder den deutschen Meistertitel in der Halle errungen. 3-2 Sieg am Ende. Ganz merkwürdiges Spiel. Wie hast du das live in der Halle erlebt?
Der HTRC hat ja dann ziemlich viel verballert. Auch der 7 Meter von Michi Körper da in Pfosten und parallel zur Torlinie getrullert und dann drüben im Aus. Der Hockeygott ist ja meistens grausam und bestraft sowas. Es ist aber nicht eingetreten. Ja. Die Hamburger haben viel probiert, aber kamen auch nicht so richtig zum Abschluss. Und wenn, haben sie Anton Trinkmann angeballert. Es war nicht so spektakulär wie gehofft. Ich hatte noch viel Werbung gemacht. Ich dachte, Leute, heute spielt Michi Körper, den müsst ihr euch angucken, wie der Ecken schießt und so weiter. Aber auch da hatten sie sehr gut gearbeitet mit Ecken, Defense, Alster. Und dann war es unspektakulär. Also ich möchte beide Spiele nicht schmälern. Klar, Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Aber wir sehen das jetzt eher so ein bisschen aus der Budenzauber, Brille oder durch die Budenzauberbrille. Und das hat halt gestern wirklich nicht stattgefunden. Ja,
die Entertainment-Fraktion war nicht ganz so begeistert. Es ist für den HTRC übrigens am Ende der 5. deutsche Meistertitel in der Halle. Es war ja auch die Neuauflage des Finals von 1996 zwischen Alster und dem HTRC. Dabei fing das eigentlich alles doch so gut an. Das frühe 1-0 durch Niklas Reuter, 5. Minute, der Ausgleich durch Nick Kerner in der 12. Und dann, Chris, ja, muss man so sagen, 34 Minuten Hallenhockey bei den Herren. Mussten wir warten auf das nächste Tor und das hat dann Michi Körper gemacht und als dann Kilian Pöhling in der 56. zum 3-1 traf, da war das Ding dann eigentlich durch, auch wenn es nochmal kurz spannend wurde, die Lindekogel mit dem 3-2 Anschluss in der Schlussminute, aber die Zeit reichte dann nicht mehr, abgesehen von der Hektik am Ende, muss man aber sagen, das Spiel lief dann einfach auch so durch. Aber ich sag dir ganz ehrlich, Christoph Bechmann, Michi Körper und Co. wird es am Ende egal sein. Am Ende steht da der Titel und Tobi Hauke ist der beste Spieler des Turniers, des Final Fours gewesen und ein der besten Torhüter, zumindest den Torhüter des deutschen Meisters, den hattest du dann noch am Mikrofon.
Okay Leute, wir haben Anton Brinkmann, deutscher Meister. Alter, ich freue mich auf deine Emotionen jetzt. Was fühlst du? Was geht vor? Du hast noch ein Spiel auf dem Boden gelegen.
Ich kann doch gar nichts fühlen. Das ist unfassbar. Also unbeschreiblich. Nach der Saison, wo wir so unfassbar gut gestartet sind, dann echt viele Ups und Downs mit Verletzungen hatten, mit Mitspielern. Trotz dessen ungeschlagen aus der Liga gehen, ein unfassbar packendes Viertelfinale spielen. Oder hier so eine Endrunde abreißen, das ist der absolute Wahnsinn. Ich bin einfach nur unfassbar stolz. Und ja, es ist mein erster großer Titel für den HTRC, mein erstes deutsches Finale. Und dass wir das jetzt hier so beenden konnten, war Wahnsinn. Wir sind unbeschreiblich froh.
Du hast schon gesagt, Verletzungen, auch die gelb-rote Karte von Michi gestern hier durchgezogen. Freitag noch Tobi Lietz trainiert als Shake. Geile Geschichte, aber auch eben zum Schluss im letzten Viertel noch schön durch gutes Stellungsspiel dich anschießen lassen und es denen wirklich schwer gemacht haben. Am Schluss war es ja nochmal eng.
Ja, absolut. Also man muss sagen, Alster hat nach wie vor immer eine Riesenqualität. Das ist immer in den Derbys über Jahren so, seit Jahren schon so. Wir haben eine so große Qualität und sind so torgefährlich. Wir wussten natürlich, dass das hier kein Selbstläufer wird. Und dass jetzt schnell nochmal eng wird, war mir auch klar. Ja, und ich habe es natürlich dann so genutzt, dass ich halt früh mich irgendwie gestellt habe und sie gar nicht richtig zum Schuss kommen lassen habe. Wie man gesehen hat von die kann man manchmal auch einfach nicht unterbinden. Dafür ist die Qualität von denen zu hoch. Ja, also es war vorauszusehen, dass es so ein enges Spiel wird.
Feiert schön. Ich glaube, du wirst jetzt mit die Hütte abreißen da oben, oder?
Ich gebe mein Bestes, dass ich das hinkriege, aber das kann ich, glaube ich.
Und der, der sein Bestes gibt, Leute, dann wisst ihr, was los ist.
Ja, wir haben nichts weiter bisher gehört von Anton Brinkmann. Wir hoffen, er ist gut in Hamburg angekommen. Aber das, man hat gemerkt, diese Freude, diese Emotionen, das macht es ja dann am Ende auch aus. Und auch wenn wir vielleicht nicht perfekt unterhalten wurden, Chris, am Ende steht dann der Erfolg über allem und vielleicht auch so ein kleines Umdenken, so ein bisschen Hallenhockey weg von diesem ganzen 11-10 und 7-8 und hast du nicht gesehen, vielleicht mehr hin zu 3-2 für die Taktikliebhaber und Defensivfans unter uns, muss das ja nicht unbedingt was Schlechtes sein. Chris, eine lange Hallenhockey-Saison geht so langsam zu Ende. Weltmeisterschaft findet ja statt, bekanntermaßen ohne Deutschland. Dafür sind unsere Damen auf dem Weg nach Australien. Da werden wir natürlich auch noch ein gesondertes Augenmerk drauf werfen. Das war es jetzt auch mit der letzten Schlusskreisfolge zur Hallensaison. Wir freuen uns dann, wenn ihr bald wieder mit dabei seid, wenn wir mit einer neuen Folge draußen sind. Chris, vielen Dank natürlich wieder für deine Zeit, für deine Expertise und für deine Interviews und für all diejenigen, die nicht ganz happy sind mit der Soundqualität von den Interviews. Das war laut. Das kann ich euch sagen. Es war laut. Es war brutal laut.
Es war laut. Meine Güte, war das laut in der Halle. Oh, harte Beats und gute Moderation und Laser und das war wirklich großes Kino.
Ja. Chris, wir hören uns bald wieder. Bis dahin, bleibt gesund und von mir heißt es Tschüss und Ciao aus Berlin.
Leute, und auch aus Frankfurt. Macht's gut. Ciao.